Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Neustiften, in dem wir spannende Themen und spannende Menschen im Gespräch haben. Und ich freue mich heute sehr, dass ich einen ganz besonderen Menschen in dem Podcast habe. Und wir sitzen hier auch in Hamburg live vor den Mikrofonen. Ich habe nämlich die Künstlerin Afsane Nagi hier. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Gerne. Wir haben uns im Keller eines Altenheims kennengelernt.
Genau, das klingt schon mal sehr lustig.
Aber bevor wir dazu kommen, warum wir uns in dem Keller eines Altenheims getroffen haben, wäre es doch einfach ganz, ganz großartig, wenn Sie uns und unsere ZuhörerInnen mal mit 2, 3 Sätzen abholen, wer Sie sind und was Sie machen.
Gerne. Ich bin Afsane Nagi, bin geborene Perserin und lebe seit über 30 Jahren in Deutschland und seit 13 Jahren in Hamburg. Und habe sehr lange, also gefühlt 100 Jahre Mode gemacht. Und irgendwann hat mir doch etwas gefehlt und habe dann Mode fotografiert. Und da ich immer sehr extrem und sehr dramatisch war, wurde mir immer gesagt, bitte reduzieren, reduzieren, reduzieren. Und das war nicht so mein Ding. Und habe gedacht, okay, was kannst du machen, wo du richtig Gas geben kannst? Und alles ist erlaubt, Kunst. Und habe dann doch vor 13, 14 Jahren angefangen, Kunst zu machen. Und genau gesagt, Fotokunst und Malerei zusammenzubringen. Und mein Herzensprojekt ist natürlich mein Charity-Projekt, meine Kooperation mit SOS Kinderdorf, was ich seit 2014 mache.
Was auch nachher den Keller ein wenig erklärt.
Genau, so sieht's aus.
Mögen Sie uns nochmal mitnehmen, wie Sie nach Deutschland gekommen sind und wie so die ersten Erfahrungen in Deutschland waren?
Ich bin nach Deutschland gekommen, ich bin ausgewandert aus Teheran. Ausgewandert hat immer etwas von Fliehen und Krieg, so war es nicht. Ich habe eine sehr glückliche Kindheit und warum Deutschland? Weil meine Schwester ist vor 36 Jahren nach Köln ausgewandert mit ihrem Freund damals. Heute sind sie verheiratet und haben erwachsene Kinder. Und ich bin ihr einfach gefolgt, 5 Jahre später, und kam in Köln an und dachte, okay, ich bleibe hier.
War schön.
Die Sprache, das hat nicht so gereicht.
Ja.
Und habe auch angefangen, damals schon mit Kindern zu arbeiten und so habe ich die Sprache auch gelernt. Und deswegen auch meine Verbindung zu Kindern.
War schön.
Ja.
Schön, und das auch, also für mich selber ist Köln jetzt vielleicht nicht unbedingt so meine Lieblingsstadt, anders als bei meiner Frau, die lange in Köln gelebt hat und eine große Freundin dieser Stadt ist. Ich finde das aber großartig, dass diese Idee, nach Deutschland zu kommen und in Köln sich dann gleich wohlzufühlen, finde ich großartig.
Ja.
In Mode gemacht oder Mode gemacht, was bedeutet das?
Das sage ich ungern. Ich habe gemodelt, aber jetzt haben Sie die Frage gestellt.
Genau.
Wir bleiben bei der Wahrheit. Also ich habe gemodelt und dann habe ich 2 Jahre Mode entworfen.
Aber Modeln ist doch was sehr Ehrenwertes. Warum, warum ungern?
Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen Klischee. Ex-Model fotografiert oder macht Kunst.
Na gut, aber vielleicht auch nur, weil es Germany's Next Topmodel gibt. Aber ich glaube doch. Eigentlich mit solchen Menschen wie Claudia Schiffer und anderen ist doch dieses Klischee nicht bedient, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich sage immer, ich habe in der Modebranche gearbeitet. Und dann kommt natürlich immer die Frage, was hast du denn genau gemacht? Gemodelt, wie gesagt, und dann 2 Jahre Mode entworfen und dann Mode fotografiert.
Und dieser Wechsel, jetzt muss ich dieses Klischee natürlich bedienen, dieser Wechsel von vor der Kamera, hinter die Kamera, was hat Sie da motiviert, das zu tun?
Ich habe immer schon fotografiert, also das heißt, mein Gefühl für Fotografie und richtige Momente einzufangen, das war schon immer da. Und ich habe das einfach als Vorteil gesehen, als Benefit gesehen, einfach die Seite zu wechseln, weil ich beide Seiten kenne. Ich kenne die andere Seite, deswegen sage ich immer, bei mir kommt immer am Ende des Tages ein tolles Foto raus, weil ich bleibe dran. Ich verändere die Kulisse, ich verändere die Stimmung, ich weiß genau, wie ich mein Model dazu bringen soll, anders zu werden. Wenn es ein bisschen langweilig wird, ja, wenn sie keine Ideen mehr hat, da kann ich es natürlich viel besser fühlen als jetzt ein klassischer Fotograf, so, weil ich die andere Seite auch kenne.
Jetzt ist es ja nicht typisch, dass man als Kind schon gerne fotografiert. Ja. Was war denn so die Begeisterung an diesem, an dieser Form der Kreativität?
Ich wollte immer vielleicht, weil ich immer schon davon geträumt habe, eine Schauspielerin zu werden, wie viele, viele, viele kleine Mädchen, wie es weiß. Und habe einfach vor dem Spiegel angefangen, irgendwie irgendwelche Rollen zu spielen. Ja. Und meine Mutter kam irgendwann, als ich 14 war. Ich meine, 14 ist schon, ne? Da ist man aus dem Alter eigentlich raus, dass man vor dem Spiegel irgendwie eine Rolle spielt. Und 14, 15, meine Mama hat sich Sorgen gemacht, sagte, oh, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und habe einfach irgendwelche Filmrollen gespielt. Und das war für mich auch immer in Verbindung zur Kamera das alles festzuhalten, ja, auch. Ne? Ich habe auch angefangen, irgendwann mich zu fotografieren und irgendwelche Dinge zu fotografieren. Und so kam das einfach.
Also ich muss sagen, meine Söhne haben mit 14 erst angefangen, sich vor den Spiegel zu stellen.
Oh, wow, okay.
Insofern. Ist es dieses Thema, dass man Momente, Stimmungen einfängt, dass man Dinge festhält?
Ja, ich mag keine gestellte Bilder, deswegen sehr, sehr gerne fotografiere ich Menschen, egal jetzt Kinder, Erwachsene, so dass sie das gar nicht wissen. Sie wissen zwar, dass sie fotografiert werden, aber sie wissen nicht, wann ich drauf bin. Ja. So. Und da für mich entstehen die besten Bilder und besten Momente, die kann man nicht gestellt hinkriegen. Und Sie haben hier die Bilder gesehen in dem Keller von Altersheim. Da glaube ich oder ich hoffe, dass das rübergekommen ist, dass kein Bild so gestellt war. Also die haben gelacht, weil sie in dem Moment gelacht haben oder gespielt oder traurig geguckt, ja, weil das alles auch Emotionen sind, die dazugehören.
Ja, total. Und wir werden auch einen Link in den Text zu dem Podcast einstellen, dass sich auch unsere HörerInnen mal ein paar dieser Fotos anschauen können. Aber trotzdem nochmal, ich das richtig verstanden habe, diesen Blick für Momente und Situationen, für Emotionen, so habe ich das in den Bildern wahrgenommen, ist ja nur das eine. Und wenn ich jetzt mal behaupten würde, was nicht so ist, ich hätte auch so einen Blick für Momente und Situationen, hätte ich aber nicht annähernd das handwerkliche Know-how und Geschick, daraus ein Foto zu machen, weil es ist ja nicht nur einfach auf eine Smartphone-Kamera zu drücken, sondern da gehört ja auch noch ganz viel Handwerk dazu. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe mir sehr viel selbst beigebracht. Also ich habe jetzt Fotografie nicht studiert und ich habe einfach angefangen, mir Sachen selber beizubringen. Ich habe meine Kamera genommen, habe einfach mit der Einstellung gespielt. Und so, okay, jetzt wenn ich irgendwo bin und irgendwie ob draußen, drin, im Wasser, wie kriege ich besondere Bilder? Ja. Und ich wollte immer nicht normale Bilder, weil ein Zitat von mir übrigens, ich mag normal nicht. Weil im Normal ist No schon drin. Und deswegen habe ich immer versucht, irgendwie Bilder zu kreieren, so einzufangen, dass es besonders ist. Für mich besonders ist. Und so muss man dranbleiben und einfach so verschiedene Kamera-Einstellungen auszuprobieren.
Aber haben Sie dann angefangen schon mit digitaler Fotografie oder noch ganz alt?
Ja, ich habe vor 13, 14 Jahren direkt mit digitaler Fotografie.
Weil sonst, ich habe das ja auch mal als junger Mensch probiert und habe Unmenge an Filmen verschossen und die Dinge, die ich ausprobiert habe, bis ich das entwickelt hatte und in der Dunkelkammer. Ja. Ah, großartig. Ja. Also das heißt, dieser Blick für Momente, dieser Blick für Situationen, heißt das, dass Sie ein sehr stark visueller Typ auch sind?
Ich würde sagen, ja. Also ich bin schon extrem Ich speichere sehr viel, sehr, sehr viel. Und ich vergesse auch selten ein Gesicht oder
ja.
Das denke ich schon. Das,
mhm. Und jetzt vielleicht eine andere Frage. Sehen Sie das Bild in dem Moment, bevor Sie auslösen, schon in Ihrem Kopf? Oder sind Sie manchmal selber überrascht, was am Ende rauskommt?
Beides. Ich nehme mir manchmal vor, habe ein Motiv in meinem Kopf und werde halt genau das, also habe ich genau das im Visier und will genau das Bild. Mhm. Und das ist aber in meinem Kopf. Das ist jetzt nicht aus einem Magazin oder irgendwo, weil das mag ich nicht. 1:1 nachzuschießen, ja. Das mag ich nicht. Aber im Prozess wird manchmal auch was ganz, ganz anderes dabei rauskommen. Und dann ist es auch sehr oft gut.
Ja.
Und ich sage, ich bezeichne mich immer als ein Bulldogger. Ich sage, ich bleibe dran, bis ich ein tolles Bild habe, wo alles stimmt. Wo alles harmoniert und wo alles eins ist.
Und das kann durchaus länger als eine Stunde dauern, oder?
Das wird manchmal 12 Stunden dauern. Mhm. Aber ich bekomme immer ein tolles Bild.
Okay, das heißt, ja. Sie haben auch so ein gewisses Jägergehen in sich.
Genau.
Jetzt wollen wir mal dieses Geheimnis mit dem, was ich so ganz frech gesagt habe, Keller eines Altenheims. Das war in Wirklichkeit, fühlte sich überhaupt nicht an wie eine Seniorenresidenz. Es war eher ein Sternehotel, ja. Mit allem, was dazugehörte.
Sehr schön.
Und wir haben uns dort zufällig gesehen, weil ich eingeladen war von einer guten Bekannten, nämlich Elke Tesarczyk von SOS Kinderdorfstiftung, die sagte, ich mache da eine Fotoausstellung mit einer ganz besonderen Künstlerin, mit ganz besonderen Fotos und Andreas Schiemens, komm unbedingt vorbei. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und bin rausgefahren in diese wunderbare Anlage in Rissen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und war erstmal sehr erstaunt, so eine Person wie Sie dort in diesem Kontext zu treffen. Das muss ich vielleicht, da wir ja ohne Bild arbeiten, kurz beschreiben. Die Situation war, wie es oft bei Charity ist, viele gesetzte ältere Herrschaften,
ja.
Sehr interessiert, sehr aufgeweckt, sehr neugierig. In der Begleitung ein junger Herr am Klavier, der wunderbar gespielt hat. Und Sie dann auf einmal am Mikro, die uns erzählt haben in ihrer Lebendigkeit, warum Sie für SOS Kinderdorf Fotos gemacht haben. So war unsere erste Begegnung. Und ich kannte die Fotos noch nicht, um ehrlich zu sein, und fand es aber schon mal spannend, wie eine Künstlerin wie Sie, und ich glaube, das ist die bessere Bezeichnung, und nicht Fotografin, sondern ich glaube Künstlerin, jeder, der die Fotos sieht, wird hinterher wissen, was ich meine. Sie haben dort erzählt, wie Sie zu SOS und diesen Kindern gekommen sind. Mögen Sie das nochmal für unsere HörerInnen erzählen?
Sehr gerne. Ich habe an einem Sonntagmorgen mit meinem Mann Kaffee getrunken und wir haben irgendwie haben wir über Charity und Kunst gesprochen. Dann hat er die Idee gehabt und sagte, wie findest du das, wenn wir diese zwei Welten zusammenbringen? Und ich werde nie vergessen, habe ich damals gedacht, ach komm, das wird doch nicht funktionieren. Ich bin pädagogisch nicht ausgebildet und sie werden mich doch nicht mit Kindern allein lassen. Wie soll das funktionieren? Und irgendwann, ein paar Wochen später, saßen wir in einer Maschine und wollten nach München fliegen, wo die Entscheidungsträger auf uns gewartet haben. Und nach 2 Stunden hieß das, bitte holen Sie Ihre Koffer ab und wir werden nicht fliegen, wir haben ein technisches Problem. Ja. Und was einerseits schön ist, dass man das nicht in der Luft...
Das stimmt. Und dass man auch zu Hause bleiben darf, das ist ja auch ein Vorteil.
Das war die gute Nachricht. Und die schlechte war, dass ich sehr, sehr demotiviert nach Hause gefahren bin und sehr traurig und habe gedacht, ob das ein gutes Zeichen war. Und 2 Wochen später hatten wir doch nochmal einen Termin bekommen und diesmal flogen wir auch und haben uns getroffen bei SOS in München. Und da habe ich wirklich nach einer sehr kurzen Zeit, ich will nicht lügen, nach 30 Minuten wusste ich, wir sprechen die gleiche Sprache. Und ich war drin, wie man so schön
sagt. Schön.
Und da haben wir schon angefangen zu planen. Und ein Jahr später kam Artemis Charity, das war die erste große Veranstaltung, die wir mit der Südkinderdorf gemacht haben, die Kooperation. Ja. So hat alles angefangen. Ja.
Ach, großartig. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie ist es dann zu diesen wunderbaren Fotos gekommen, die wir bei dieser Ausstellung gesehen haben? Denn da gab es ja zwei verschiedene Hintergründe oder zwei verschiedene Ausgangslagen, nämlich einmal Kinder in einem SOS-Kinderdorf in Deutschland, ich glaube sogar in Norddeutschland.
In Harpsheide.
Ja, und das zweite war in Afrika.
In Namibia.
In Namibia, ja. So, das sind ja sehr unterschiedliche Orte. Wie war die Reise oder wie war das Arbeiten in Windhoek?
Also so unterschiedlich, wie man denkt, war das gar nicht. Weil ich bin da in Windhoek angekommen. 2017 war das mit meiner Assistentin damals. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Wir werden da hingehen. Ich möchte nur eins, oder ich wünsche mir, dass wir im Kinderdorf auch wohnen dürfen. Mhm. Ich wollte nicht in ein schönes Hotel gehen und dann irgendwie ein paar Stunden am Tag mit Kindern verbringen. Ich wollte einfach 24 Stunden am Tag da sein, so, um auch in der Lage zu sein, die Momente, die ich gesucht habe, einzufangen. Und wir kamen da in Windhoek an und es hat geregnet. Es war alles wie in Harpsheide. Es war wirklich, als wäre ich in Deutschland, alles Backsteingebäude und schön und sauber. Und über 100 Kinder haben da gewohnt damals, 102 genau gesagt. Und es hat einfach nur geregnet. Das heißt, diese Farben, die man sich vorstellt, Afrika, Rot, Gelb, wunderbar, und Sonne ist die ganze Zeit da, es hat nur geregnet. Und am dritten Tag wurde ich schon nervös. Da habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt nicht zurück und sagen, ich habe keine Bilder. Deswegen habe ich mich für Schwarz-Weiß entschieden und habe den Himmel einfach als Hintergrund genommen und die Kinder auf eine Mülltonne gestellt und habe halt die Wolken und den Regen genommen und das Beste daraus gemacht. Und so sind die Bilder entstanden.
Und gut, das Wetter ist an beiden Standorten gleich schlecht gewesen. Gab es einen großen Unterschied bei den Kindern? Weil ich denke, Kinder weltweit sind Kinder, fröhlich, Kinder, traurig,
ja, genau.
Also alle, lachen und weinen.
Ja, alle Emotionen sind dabei. Und auch das ist nichts Neues. Ich finde, dass die Kinder da doch mit sehr wenig oder mit viel weniger, viel glücklicher sind. Doch, das habe ich schon.
Also weniger ist mehr?
Nein. Ja, selbst ein Luftballon. Ja. Es gab da Kinder, und das sind privilegierte Kinder.
Ja.
Das sind nicht die Kinder, die in Windhoek irgendwo leben, sondern das sind die Kinderdorf-Kinder. Sie haben Regeln, sie werden jeden Tag zur Schule, also sie gehen jeden Tag zur Schule, sie sind um spätestens 18 Uhr im Bett. Sie haben schon strikte Regeln. Und trotzdem gab es da Kinder, die zum Beispiel keinen Luftballon kannten.
Ja, klar.
Wenn sie ganz klein waren, irgendwie so 3 Jahre alt oder so, man hat die Luft rausgelassen und auf einmal kommt dieses Geräusch, dann haben sie sich erschrocken, haben sie angefangen zu weinen.
Ach,
und ich dachte, oh, okay, wow.
Waren Sie ja in einer kleinen Gruppe unterwegs? Und es wird erzählt, dass als die Gruppe den Bus verlassen hat, dass sofort alle Kinder bei Ihnen waren.
Ja, es ist ein komisches Gefühl, selber darüber zu reden, aber ich tue es einfach heute. Wir sind mit einem Bus dahin gefahren, die Supporter, die dabei waren und eine Rundreise gemacht haben durch Namibia. Und wir sind angekommen, sie sind gerade aus der Schule raus, die Kinder. Und ich bin ausgestiegen mit meinem Koffer und da sind wirklich 50 Kinder auf mich zugekommen, haben mich umarmt. Und da habe ich dann später von Frau Tesaci gehört, dass die Supporter gefragt haben, ja, das ist sehr süß, Afsane war schon mal hier. Nein, sie ist zum ersten Mal hier. Und ich nenne das eine Idee. Die Kinder spüren das, was man da vielleicht vorhat. Das ist Sie wussten ja nichts.
Aber jetzt mal in der selbstkritischen Selbstreflexion, ja. Was haben die Kinder gespürt bei Ihnen?
Ich glaube, sie haben gespürt, dass ich was Schönes mit ihnen vorhabe, dass sie diese Energie, diese positive Energie gespürt haben. Ja. Sie haben ja keine Kamera gesehen und sie wussten nicht, was ich vorhabe. Sie ist eine Fotografin, sie kommt aus Deutschland. Das wussten sie nicht. Aber ich sage immer wieder, das war die Energie, die ich da
Ach, schön.
Mitgenommen habe.
Ja, das ist ja beeindruckend bei den Fotos, soweit ich das beurteilen kann, diese Offenheit, dieses authentisch sein, diese Emotionalität der Kinder, die sie auf den Fotografien in einer wunderbaren Art und Weise abgebildet haben. Wie bekommen Sie das hin, dass Kinder so, überhaupt die Menschen so unbefangen sind, wenn sie mit der Kamera da sind? Normalerweise erlebt man ja, man stellt eine Kamera auf, man macht ein Familienfoto oder so wie bei uns ein Mikrofon und sofort fangen die Menschen an zu verkrampfen. Aber verkrampft sehen die Menschen auf ihren Fotos nicht aus.
Dankeschön. Es sind die Kinder, die das machen, teils. Das ist natürlich ganz wichtig, den Kindern nicht das Gefühl zu geben, man ist im Zoo oder man ist jetzt da, um etwas zu erreichen für sich. Die Kinder müssen spüren, das läuft alles wie jeden Tag und sie ist auch dabei.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Deshalb so wichtig, dass sie auch im Dorf übernachtet haben.
Genau. Und sie wussten natürlich, hier passiert was, ja, das ist was Neues. Aber ich habe lernen müssen, das sind ganz normale Kinder, wie unsere Kinder. Und man sollte denen nicht mehr Freiheit oder mehr Raum geben, weil sie wissen ganz genau, okay, alles klar, sie zeigen mir keine Grenzen, dann nutze ich sie aus. So, dann gehen sie an meine Kamera ran und nehmen sich irgendwelche Sachen aus meinem Equipment mit und spielen damit. Deswegen muss man da eine klare Linie haben oder setzen, okay, bis hierhin nicht weiter. Und ich wusste es ja nicht, weil ich nicht ausgebildet bin. Also, okay, wann ist es eine Portion zu viel, wann ist es zu wenig? Wann auf gut Deutsch verarschen sie dich?
Ja.
Und wann fangen sie an, dich zu mögen? Und das muss man dann mit denen zusammen rauskriegen. Und ich bin da reingegangen, gerade in Namibia, und habe auch letztens in meiner Rede gesagt, große Dieben, kleine Prinzen, alles war dabei. Und natürlich gab es da Kinder, die sofort dabei waren und sich auch freiwillig selber vor meine Linse gestellt haben. Mhm. Aber es gab auch Kinder, die waren sehr, sehr schwierig und sie wollten das nicht.
Ja.
Und eine Lieblingsgeschichte von mir ist ein kleines Mädchen, sie war höchstens 3, die habe ich immer wieder angesprochen und sie wollte nicht. Und nach einer Woche, ich habe es wieder versucht, dachte, okay, sie kennt mich jetzt schon länger, ich versuche es wieder. Bis zum letzten Tag, sie wollte es nicht. Und irgendwann habe ich aufgegeben und gesagt, okay, jedes Mal, wenn ich zu ihr schaue, schaut sie weg und geht wieder zu ihrer Mama oder zu ihrer Freundin, sie will das einfach nicht. Und am letzten Tag sind wir abgeholt worden und wollten mit Taxi zum Flughafen. Fenster runter gemacht, damit ich alles sehe und mitkriege, was sie sagen, was sie erzählen. Und alle haben gewunken. Und dann habe ich mir wirklich in der letzten Sekunde das Auto, als ich in Bewegung gesetzt, dann schaue ich sie und dann sagte sie, sie hat geweint und hier kommen 2 Tränchen runter und sagte sie, Auntie. Und der Moment macht was mit einem. Und dann war doch etwas da.
Ja.
Und das war nur halt kein Foto.
Ach schön.
Ja.
Also von dieser eindrucksvollen Erzählung zurück in ihr Wohnzimmer, den Kaffee mit ihrem Mann und das Thema Charity. Warum Charity? Die Welt ist so bunt, sie haben so viel zu tun. Warum schlägt ihr Herz für Charity?
Meine Lieblingsantwort ist, weil ich es kann. Weil das klingt immer ein bisschen überheblich, aber das ist die einzige richtige Antwort, weil ich es kann. Und warum nicht?
Aber warum können Sie es? Warum sagen andere Menschen, ich kann es nicht? Weil es gibt ja Menschen, die sagen, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Punkt, Punkt, Punkt. Warum können Sie es?
Ich finde, wir können es alle. Und meine Meinung ist, wir müssen nicht warten, bis wir reich sind und komplett unabhängig und nicht mehr arbeiten müssen. Dann machen wir Charities. Das denken viele in unserer Gesellschaft.
Stimmt, ja.
Die Charity macht nur der, der reich ist. Das stimmt nicht. Ich bin nicht reich. Ich arbeite und verdiene mein Geld, aber ich mache auch Bonded Charities. Und ja. Warum es so ist, weil wir, also mein Mann noch länger, wir sind seit, glaube ich, über 17 Jahren, 16 Jahren sind wir auch Supporter. Mhm. Und er hat die Tür geöffnet oder das kleine Fenster geöffnet, ja. Und ich musste durchgehen. So. Und deswegen auch der Kontakt, dass ich überhaupt da reingekommen bin, weil das ist nicht einfach.
Das stimmt.
Was auch gut ist.
Und wie ist die Zusammenarbeit mit SOS? Weil ja solche Organisationen ja manchmal eigene Vorstellungen haben. Und ich ja auch jetzt, wie die HörerInnen ja auch gehört haben, sie ja auch durchaus ihren eigenen Kopf haben. Wie kriegt man das zusammen? Ist es dieser gleiche Pulsschlag, den Frau Tesacek und Sie haben? Oder ist da noch mehr?
Also Frau Tesacek und ich haben uns gesehen und wirklich direkt geliebt. Also ich wusste auch wieder, wie er lief und diese Frau liebe ich.
Ja.
Und sie lebt einfach das und das nervt man auch. Und deswegen haben wir uns sehr schnell, sehr gut verstanden und sie hat mir auch ganz viele Türen geöffnet. Weil natürlich, zum Beispiel als ich in Harzheide angefangen habe zu arbeiten, wurde ich sehr, sehr kritisch erstmal beobachtet, wie ist sie, wie ich musste erstmal anrufen, einen Termin machen, dann dahin gehen und wurde halt die ganze Zeit begleitet, damit sie sehen, wie geht sie mit Kindern um. Kann sie das überhaupt? Und irgendwann nach dem vierten, fünften Mal durfte ich dann kommen und gehen, wenn ich wollte. Deswegen, das ist so ein bisschen Familie geworden.
Okay. Ich kann da also diese kritische Zurückhaltung der Mitarbeitenden kann ich verstehen. Weil ja häufig das Erlebnis, das kenne ich aus meiner eigenen Projektarbeit, ist, da werden Klischees bedient. Da kommen Menschen, die machen ihre Fotos und dann kommt man in irgendein Magazin und da werden die üblichen Klischees, das arme Kind wird da abgebildet in seinem Jammer, vielleicht für Fundraising oder anderes. Also diese Zurückhaltung kann ich verstehen. Und die Menschen, mit denen Sie dann gesprochen haben, kannten ja ihre Fotos noch gar nicht. Wie haben Sie die denn abholen können? War das einfach nur die Art und Weise, wie sie mit den Kindern umgegangen sind oder auch die Art und Weise, wie sie mit den Mitarbeitenden umgehen?
Also ich glaube, so socializing, wie man so schön sagt, das denke ich, das kann ich gut. Mhm. Und oft funktioniert das manchmal auch nicht.
Ja.
Kann man socializing, wie man will. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber ich bin so an die Sache rangegangen, dass ich erst ganz vorsichtig an die Kinder rangegangen bin. Ich gedacht, okay, langsam antasten und gucken, wie die Kinder dich annehmen, ob sie dich mögen, ob sie dich nicht mögen.
Ja.
Ich glaube, das haben sie gesehen, ne? die Verantwortlichen. Mhm. Okay, das kann sie. Und genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass man jetzt nicht mit den Kindern umgeht, okay, jetzt brauche ich ein Foto von dir, damit will ich ein Buch machen oder ein Bild machen, jetzt musst du funktionieren. Ich musste mir erst Freunde machen und dann ging das.
Ja.
Aber,
also ich habe auch den Eindruck, dass die Kinder, die Sie fotografiert haben, die Kamera irgendwann nicht mehr gesehen haben.
Genau, das ist ganz wichtig. Das heißt, man macht so viel drumherum und parallel dazu entsteht dann ein Bild.
Ja. Also ich erinnere mich an ein Foto von einem Jungen, der vielleicht schaukelt, ich weiß es gar nicht mehr, der so lacht und so viel Mund
an dem Baum
so viel freigibt, der hat offensichtlich komplett vergessen und ist absolut glücklich und zufrieden in diesem Moment. Das ist großartig.
Einfach rumalbern.
Ja.
Und da mache ich natürlich als Erste mit und da kommt das Kind in mir raus und ich finde, wir Erwachsenen sind immer begeistert, wenn wir über die Kinder sprechen, wie locker alles ist, wie schön. Und wenn aber ein Erwachsener oder eine Erwachsene das Kind in sich hat und auch mal zeigt, dann ist es naiv oder albern. Das finde ich sehr schade.
Ja, total.
Ich finde, egal wie alt man ist, das ist nicht naiv. Das ist schön, dass man das Kind in sich bewahrt.
Ach, klasse. Und,
ja.
Darf ich fragen, wie bewahren Sie Ihr Kind in sich?
Jeden Tag arbeite ich dran. Ja. Jeden Tag.
Das ist harte Arbeit, ja.
Jeden Tag arbeite ich dran. Manchmal gelingt es mir nicht, aber sehr, sehr oft doch.
Schön.
Ja.
Schön. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Sie fotografieren ja nicht nur diese Kinder in einer wunderbaren Art und Weise, sondern Sie verkaufen ja auch diese großartigen Fotos.
Genau. Die Bilder, also nach einer Ausstellung oder bei einer Ausstellung, ist das Ziel auch natürlich die Aufmerksamkeit. Und dann, best case, wenn die Bilder verkauft werden, wird das natürlich gespendet an jeweiligen Kinderdörfern. Zum ja. Beispiel Namibia, es gibt auch ein Buch. Weil als ich zurückkam, hatte ich so viele Bilder, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte. Und so ist ein Bildband entstanden. Und ja, und das, die Spende geht dann an Namibia.
Ach schön. Also es ist nicht nur, dass man einzigartige Fotos bei sich dann im Wohnzimmer oder wo immer hängen hat, sondern auch damit ist das Kinderdorf unterstützt.
Genau so. Und die Kinder, ja.
Großartig. Ja. Recht herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, mir auch.